Hat sonst noch jemand diese seltsamen Träume, in denen euch kommende Generationen schluchzend anflehen, den Kurs zu wechseln? Betitelte die Satirezeitung The Onion unlängst einen Artikel, geschrieben aus der Sicht von OpenAI-CEO Sam Altman. Mächtige Einzelpersonen, vor allem in Form von Tech-Milliardären wie Elon Musk, Jeff Bezos oder Larry Ellison, bestimmen die Schlagzeilen. Vielleicht träumen ja so viele von ihnen von neuen technologischen Formen des ewigen Lebens, um dem Jenseits oder einem göttlichen Urteil zu entgehen. 2017 entwarf der amerikanische Schriftsteller George Saunders mit Lincoln im Bardo, basierend auf den Mythen des tibetanischen Buddhismus, eine Erzählung zwischen Leben, Tod und Wiedergeburt. Kein harmonisches Himmelreich und keine ewige Hölle, sondern ein Ort von Trauer, Reflexion und ruheloser Hoffnung. Der Roman wurde unter anderem mit dem Man Booker Prize ausgezeichnet. Sein neues Buch Vigil ist in einer ähnlichen Sphäre des Übergangs angesiedelt. Der erfolgreiche Ölmagnat K.G. Boone liegt im Sterben und verschiedene Kräfte mit nebulösen Zielen ringen um seine Seele, vor allem aber um seinen Blick auf das eigene Leben. In seinen 87 Erdenjahren hat er aus Profitgier und innerer Überzeugung gegen die These vom menschengemachten Klimawandel angekämpft. Trotz seiner allzu menschlichen Fähigkeit zur Selbsttäuschung kann er sich nicht ganz vom Gefühl von Schuld befreien. Wie ein moderner Ebenezer Scrooge suchen ihn Geister heim. Ein französischer Erfinder, möglicherweise Etienne Lenoir, der Erfinder des ersten Verbrennungsmotors, tritt als eine Art Kläger an. Mel G und Mel R, ein kurioses Wortwillduo von ehemaligen Arbeitskollegen, verteidigt Boone. Und dann ist da noch Jill Doll Blaine, vielleicht die Hauptfigur des Romans. Die junge Frau stirbt 1976 im Alter von nur 22 Jahren durch eine Bombe, die eigentlich ihrem Ehemann galt. Jetzt zieht sie durch die Nachwelt, um Sterbendem vor ihrem Tod Trost zu spenden. Sie glaubt, einen Zustand der Erleuchtung, die Elevation, erreicht zu haben und begreift Menschen als Produkt ihrer Umgebung. Kann, soll, darf sie Boone vergeben? Wir haben den Roman gelesen und wir sind Finn Bankert
und Lukas Bawenschik. Na Lukas, bist du auch elevated oder bist du noch so vor deinem Mikro sitzend?
Ja, mein Gesicht ist definitiv elevated Horror. Es gibt da auf jeden Fall große Thesen, die enthalten sind, aber es wird auch sehr gruselig. Ich würde sagen, Finn, die großen Themenwochen Tod und Vergänglichkeit gehen weiter. Diesmal ergänzt noch um die Topoi Schuld und Sühne, die vorher vielleicht nicht so präsent war. Julian Barnes hatte sich nicht so viel vorzuwerfen und auch unser EU-Bürokrat in die Lebensentscheidung von Robert Menasse kam im Großen und Ganzen eigentlich ganz gut weg, nicht unbedingt ein schlechter Mensch. Vielleicht so ein bisschen das exakte Gegenstück zu K.G. Boone, der ja gegen wahrscheinlich genau die Umweltregulierung ankämpft, die jemand wie die Robert Menasse-Figur in die Welt bringt. Aber es ist schon seltsam, wie sich manchmal so thematische Cluster ergeben, oder? Wir haben das ja nicht beabsichtigt, sondern einfach geguckt, was so rausgekommen ist, und schon stehen wir da mit drei Büchern über den Tod hintereinander.
Ja, ich meine, vielleicht können wir da ja irgendwie eine gewisse Art von Trend in der Literatur, in der Kunst gerade festmachen. Denn mir ist irgendwie auch aufgefallen, dass zumindest im Film diese Beschäftigung mit Liminal Spaces zwischen Erde und Jenseits mehr geworden sind in den letzten Monaten. Es gab diesen Film mit Keanu Reeves, Good Fortune, mit Aziz Ansari und Seth Rogen. Da ging es jetzt nicht so richtig um den Tod, sondern mehr um die Präsenz von Engeln, die dir halt noch helfen können. Aber ich meine, so ein bisschen das Übernatürliche hat das natürlich auch. Es gab diesen Film Eternity, bei Apple Plus rausgekommen, wo man im Jenseits entscheiden muss, mit wem man jetzt die Ewigkeit verbringen möchte, also mit seinem Ehemann oder mit der Jugendliebe, die damals gestorben ist. Und es gibt noch einen ganz drolligen deutschen Film namens Zweigstelle, in der eine Gruppe Jugendlicher bei einem Autounfall sterben und natürlich, weil sie in Deutschland gestorben sind, in einer Behörde auftauchen und sich jetzt entscheiden können, wie sie das Jenseits verbringen möchten.
Ich finde das interessant. Ich habe bei diesem Roman auch sofort so eine Art Theaterbühne vor mir gesehen. Ich habe das Gefühl, das weckt sofort ein Bedürfnis nach Räumlichkeit. Ich dachte vor allen Dingen an Theaterstücke, an sowas wie Blythe Spirit, so Sachen, die Noel Coward geschrieben hat, vielleicht an Beckett, vielleicht an Sartre, die geschlossene Gesellschaft. Oder es gibt doch auch von ihm das Drehbuch, das Spiel ist aus, das auch in so einem Jenseits spielt, wo man so Verwaltungsbeamte auf jeden Fall hat und gleichzeitig noch eine gewisse Form von Gegenwart, von politischer politischer Gegenwart existiert. Aber es gab vor ein paar Jahren auch den ganz interessanten, na, zumindest in der Konzeption Roman von Marcus Ort, Picknick im Dunkeln, wo sich Stan Laurel und Thomas von Aquin, zwei jetzt etwas konträre Figuren, so im Jenseits begegnen. Der war für mich sowieso auch so eine Parallelschöpfung zu sowas wie Lincoln im Bardo, der sehr viel vielstimmiger ist. Aber ja, auch im Filmischen gibt es eine lange Tradition. Es gibt ja dieses Konzept des Film Blanc, so ein Gegenstück zum Film Noir oder nicht wirklich, hat sich nie so richtig durchgesetzt. So Engels- und Himmelsfilme wie Lubitschs Heaven Can Wait oder Capra's It's a Wonderful Life. Ich muss noch an A Matter of Life and Death und sowas denken. Auf jeden Fall sehe ich hier, wenn ich dieses Buch lese, am ehesten so eine Theaterbühne vor mir und stelle mir vor, wie man diese Diskussion, nicht diesen offiziellen Gerichtsprozess, aber dieses Ringen um Ideen so auf der Bühne im direkten Austausch austrägt. Also es ist auf jeden Fall ein Roman, der nach so einer gewissen Physikalität, vielleicht auch nach einer Verfilmung schreit.
Auf jeden Fall, das Ganze hat ja durchaus auch einen sehr theatralen Modus, in dem häufig Dialoge aneinandergereiht werden, wiederholt werden und gerade unsere beiden Nels, du hast dich schon Wortwillstandards genannt, da sieht man schon eigentlich zwei Schauspielende vor sich, die sich so sehr schnell Dialoge hin und her werfen. Das hat wirklich, also ich musste so ein bisschen an Shakespeare denken an ein paar Punkten, dann diese drei Hexen, die am Anfang zusammenkommen von Macbeth und sagen, oder bei Fontane ja auch auftreten und sagen, Tant ist das Werk von Menschenhand. Also die Einflüsse sind hier auf jeden Fall reich und ja, es wird der Abschluss wahrscheinlich sein unserer Todeswochen hierbei gelesen und ich glaube zumindest ästhetisch ist es hier das interessanteste Werk, was wir vor uns liegen haben. Über das Inhaltliche wird sicherlich gleich noch zu diskutieren sein.
Ja, ich finde ganz interessant, George Saunders, jemand, von dem ich nicht wahnsinnig viel gelesen habe, aber der auf jeden Fall immer wieder so Geisterwesen auftreten lässt, der immer wieder das Jenseitige so mit einer Art Leben auffüllt, ob das jetzt, keine Ahnung, so Hologramme sind oder Geister oder andere Formen des Jenseitigen. Es ist auf jeden Fall ganz interessant, dass man auch merkt, dass das Jenseits bei ihm nicht so zugeschrieben ist, sondern dass dort eigentlich alles passieren kann. Es ist nicht so entrückt, sondern es ist doch noch relativ nah an der Welt. Wir erleben hier ja auch andere, jüngere Gestorbene, die noch sehr viel Ressentiment, noch sehr viel Zweifel, noch sehr viel die Erfahrung des Todes mit ins Jenseits tragen. Vor allen Dingen aber würde ich sagen, das Interessante ist bei ihm, dass das ein sprachlicher Raum ist, dass dieser Raum genutzt wird, um erstmal Sachen zu ermöglichen, die sonst nicht möglich sind, um Figuren eine andere Art sich zu bewegen zu geben. Also man schwebt dann durch die Decke, man verschwindet, man verändert sich körperlich und ich glaube, das Jenseitige, das ist vor allen Dingen dazu da, um die Figuren wandelbarer zu machen. Also ich glaube, es geht da auch stark darum, um die Frage, wie formbar ist der Mensch, wie sehr ist er, und das wird ja auch inhaltlich immer wieder aufgegriffen, determiniert und wie sehr kann er was anderes werden. Ich finde aber, es bringt ja in vielen Fällen und auch bei Lincoln im Bardo immer so eine Irritation mit sich, aber die hält hier irgendwie nur so 3-4 Seiten an, oder? Am Anfang fallen wir mit Jill vom Himmel und alles manifestiert sich und ihre Kleidung verändert sich am Körper und danach ist es dann doch irgendwie nicht konventionell, aber man gewöhnt sich auf jeden Fall auf die Schocks des Andersartigen in diesem Roman sehr schnell.
Ja, es ist so ein sehr merkwürdiger, sehr stark geleiteter Stream of Consciousness, würde ich sagen. Also so wir wechseln hier schon teilweise etwas, naja, nicht willkürlich, aber wir wechseln hier schon Orte und Zeitfenster, manchmal mehrfach auf der Seite, aber es ist nie so wahnsinnig verwirrend. Man hat immer das Gefühl, man wird hier schon gut durchgeleitet. Es hilft sicherlich vielleicht auch den Klappentext vorher einmal gelesen zu haben, um so zu wissen, um was es hier ungefähr geht. Aber dann ist man doch gerne mit dabei auf dieser Reise und fragt sich, wird unserem Ölbaron vergeben? Möchte ich das überhaupt? Also möchte ich als Leser das überhaupt? Welchen Sinn hat denn diese Vergebung überhaupt? Also Herr Saunders hat sich da Fragen gestellt und beantwortet sie im Text jetzt nicht direkt, aber macht ein paar schöne Gedankenexperimente auf. Sowieso fand ich relativ angenehm, hier zwar schon ein Moralstück vor mir zu haben, ich denke, das kann man so betiteln, aber dass diesem Ölbaron doch mit sehr offenen Armen begegnet wurde. Also diese im weitesten Sinne republikaner-konservative Figur, die mir vorgestellt wird, wird nicht per se vom Text verdammt, sage ich mal. Also das ist hier doch eine interessante andere Herangehensweise, als wie man sonst, sage ich mal, den konservativen Ölbaron gezeichnet hätte in den letzten 20 Jahren in den Medien. Dem wird hier schon zugestanden, ein Mensch zu sein und eine Meinung zu haben und die auch zu artikulieren.
Ja, und das fand ich auch im Großen und Ganzen ganz gut. Ich habe in den letzten Jahren, ich will es vielleicht eher als Schwäche eingestehen, auch eine neue Faszination mit dem Manichäischen, vielleicht auch mit dem Gnadenlosen irgendwie entwickelt. Also wir haben ja über die Weihnachtsgeschichte gesprochen, über Charles Dickens, und da dachte ich auch so, okay, ich sehe einfach nicht diese innere Verwandlung, die da Ebenezer Scrooge zugestanden wird. Und ohne allzu viel zu spoilern, es gibt hier auf jeden Fall keine große Transformation. Es gibt hier jetzt kein großes moralisches Erwachen, kein Umkehren, auch wenn in den letzten Jahren George Saunders, es gibt da eine sehr skeptische New York Times Kritik, die ihm auch so unterstellt, er hätte so ein bisschen arg das Spirituelle und so auch ein bisschen so dieses Gutmenschtum, wie man es vielleicht in bestimmter Form sich versteht, so für sich entdeckt und wäre auch voll der Phrasen der Errettung, die fast so etwas Guruhaftes, Spirituelles haben. Und ich sehe das in diesem Text, aber ich finde, er spitzt das nicht zu billig zu. Also man hat jetzt nicht das Gefühl am Ende, okay, jetzt ist die Rettung oder die Verdammnis eindeutig und hier ist auch keine große Erkenntnis, sondern sagen wir, es ist eine Fortsetzung der Reflexion, die im menschlichen Leben stattfindet. Und ich glaube, das ist ihm ganz wichtig, dass das Jenseitige, das, was danach kommt, nicht so vollkommen klar getrennt ist vom Leben, dass eigentlich die Fragen, die wir uns auf dem Totenbett stellen, auch die Fragen sind, die uns in jedem Tag unseres Alltags begleiten. Also, dass die Entscheidungen, die moralischen Abwägungen, die wir auf dem Totenbett treffen, vielleicht solche sind, die wir jeden Tag treffen müssen. Das ist, wenn es sowas wie eine Botschaft gibt oder eine These, dann vielleicht ist das das, was man da rausnehmen kann.
Den stimme ich vollkommen zu. Das Interessante ist ja wirklich, dass unser Ölbaron sehr genau weiß, was er da tut und eben jetzt in seinen letzten Gedanken mit sich selber aushandeln muss, obwohl er der Meinung ist, dass das alles richtig war, was er getan hat, ob er da immer noch zusteht, sagen wir so. Also ob dieser Teufelspakt, den er da vielleicht geschlossen hat und den die Welt auch mit ihm geschlossen hat, es am Ende wert war. Und er kommt so ein bisschen zu dem Schluss, naja, es waren 30 gute Jahre und alles andere ist mir doch egal. Und das fand ich doch in seiner Unverblümtheit richtig angenehm. Ich hatte bei Goodreads eine Rezension gelesen, wo jemand dieses Buch als unerträgliches brechtianisches Moralstück präsentiert hätte. Wo eben
absurd, Quatsch.
Ja, und das muss ich sagen, das ist es wirklich überhaupt nicht. Also ist es jetzt, wie du auch schon gesagt hast, nicht so, dass am Ende der Ölbrand sagt, oh, ich setze mich als Geist dafür ein, dass Windparks gebaut werden oder sowas, sondern nein, es endet eben einfach und es hat mich ein bisschen erinnert an den nicht guten Film Weiß, der zweite Mann von Adam McKay von 2018, der wirklich nicht gut ist.
Okay.
Ich weiß, du hast ihn sicherlich auch gesehen, das ist ja für zwei Stunden eine sehr langweilige, liberale Amüsement-Stückchen, wo man auf die blöden Republikaner und noch mal auf das blöde Publikum draufhaut. Dann gibt es aber kurz vor Schluss so den einen guten Moment des Filmes, in der sich Christian Bale als Dick Cheney zu uns als Publikum dreht und sagt, ja, ihr könnt mich jetzt hier verdammen, aber ich habe alles, was ich getan habe, aus gutem Wissen und Gewissen gemacht und ich habe euer Leben sicherer gemacht, so paraphrasiert. Mhm. Und das ist dieser eine Irritationsmoment, den ich mir mehr im ganzen Film gewünscht hätte, wo McKay tatsächlich Cheney zugesteht, ein Mensch zu sein, der Gedanken hat und der das, was er getan hat, nicht gemacht hat, weil er ein Bond-Bösewicht ist, wie er in diesem Film ja größtenteils geframed wird, sondern weil das alles in sein Weltbild passt und er da Überlegungen hatte. Und das macht Saunders halt den ganzen Roman über. Er packt uns den ganzen Roman hier halt in so eine Ungewissheitshaltung, wo wir sagen, ja, natürlich verdamme ich den Ölbaron, aber ich will nicht sagen, er hat gute Argumente, aber er hat auf jeden Fall Argumente, warum er getan hat, was er getan hat.
Ja, er gesteht ihm Kohärenz zu, er gesteht ihm ein geschlossenes Weltbild zu, denn ich glaube, nichts ist ja einfacher, als Menschen letztlich der Doppelmoral zu überführen, also der Heuchlerei, weil ich glaube, wir sind auf irgendeiner Ebene immer alle Heuchler. Nichts an unserer Identität ist in sich geschlossen, ist wirklich konsequent. Wie könnte es dann unsere Moral sein? Das heißt, wir finden eigentlich bei jedem Menschen irgendeine Form von Widerspruch. Natürlich kann man jetzt immer sagen, dieser Widerspruch ist größer als der andere, aber ich finde es auch immer zum Beispiel gegenüber linker Politik so ein bisschen albern. Ja, okay, du bist ja jetzt zur Klimademo gegangen, aber du warst ja auch schon mal in einem Auto drin oder du warst ja auch schon mal ein Flugzeug bestiegen oder du hast ja auch ein iPhone
sagen,
oder sowas.
Hast du das Bild von der Demo etwa mit einem iPhone gemacht? Uiuiui.
Ja, Das erscheint mir immer so ein bisschen albern, als wäre die Frage nicht an was anderes gekoppelt, als würden Menschen nicht einfach halt in der Welt existieren und als dürfte man von beiden Seiten halt nicht wirklich so verlangen, dass sie Gottgestalten, die vollkommene Verkörperung ihres Ideals sind irgendwie. Denn auch K.J. Boone wird ja irgendwann anders gehandelt haben, wird irgendwas getan haben, was nicht ganz in sein libertäres Weltbild da hineinpasst, in sein Ayn Rand-Weltbild, das irgendwie immer auch die Macht mit Recht auszeichnet. Und er ist ja auch ein Macher und jemand, der sehr konsequent gehandelt hat und so. Aber das Interessante finde ich dann auf einer anderen Seite, welche Waffen, welche Werkzeuge gegen ihn ins Feld geführt werden. Denn unser Franzose, der ja nie benannt wird, dass Etienne Lenoir ist, das habe ich mir jetzt nur so aus dem Kontext erschlossen, weil das so die erste Figur ist, die eine Combustion Engine, eine Verbrennungsmotor gebaut hat, und das wird ihm hier im Roman auch zugeschrieben. Aber genau wie Jill hat auch er eine Engelsfähigkeit, nämlich im Endeffekt ist sein Werkzeug Empathie. Man kann Leute in die Rolle von anderen versetzen. Zum Beispiel gibt es da einen Moment, wo unser Frenchman, wie er eigentlich immer nur genannt wird, einen indischen Anwalt herbeiführt, der ihm eine Klimakatastrophe am eigenen Leib begreifbar macht. Das heißt, die stärkste Waffe, die hier ins Feld geführt wird, ist Fiktion. Die Möglichkeit, mit einer Fiktion, mit einer Perspektive, so wie der Film die Empathy Machine ist oder wie dem Roman auch seine Fähigkeit zur Empathie die ganze Zeit positiv angerechnet wird, auch von Saunders selbst. Das ist das, was die Guten in Anführungszeichen, also die Seite, auf der wir als Leser vielleicht tendenziell stehen, ins Feld führen. Und interessant finde ich, es funktioniert nur bedingt. Das Aufzwingen einer anderen Perspektive, das Aufoktroyieren von diesem anderen Blick, das führt nicht zu der erwarteten moralischen Wende, sondern egal wie viel George Saunders so viral gehende Speeches hält für irgendwelche Highschool-Studenten oder so, ich glaube 2013 hat er so eine große Valedictorian-Speech gehalten, die ein paar Mal schon online an verschiedener Stelle so zweit-, dritt- und viert verwendet worden ist, und da betont er sehr stark eben wie die empathische, rettende Funktion der Literatur. Aber das scheitert trotzdem auf irgendeiner Ebene, oder? Das ist ja schon interessant, dass hier jemand seine Werkzeuge ins Feld führt, aber dann sagt, ja, es reicht nicht. Das ist, sagen wir, weniger Selbstbewusstsein als Charles Dickens, wo man dann morgens das Fenster aufreißt und den großen Truthahn kauft, aber es ist vielleicht auch reflektiert.
Ja, genau. Ich meine, die Welt hat sich ja auch ein bisschen gewandelt, und das sind ja auch Dinge, die wir in unserer Weihnachtsgeschichtenbesprechung angemerkt haben, dass gewisse Teile dieses Textes eben aus heutiger Sicht naiv wirken oder vielleicht etwas einfach gedacht. Auf die positive Art und Weise naiv, möchte ich auch sagen. Ja. Aber ja, Saunders hat es einfach, hat es aktualisiert, würde ich sagen, hat ein komplexeres Weltbild und ein komplexeres Menschenbild in seinen Text eingewebt und ja, die Verdrängung in seinen Text eingewebt. Dass das bei Dickens ja eigentlich gar nicht passiert. Also so, wenn Scrooge eben sieht, dass es Tiny Tim schlecht geht und dass Bob Cratchits Familie zwar arm ist, aber man sich dennoch freut, wenn man an Weihnachten zusammensitzt, das reicht ihm. Aber unser Ölbaron sagt eben, naja gut, aber Umweltkatastrophen gibt es ja auch woanders auf der Welt. Also die gibt es jetzt ja nicht nur in Indien. Mhm. Und
die gab es ja auch schon früher.
Genau, das lag so, jetzt auch nicht nur an mir. Also das reicht ihm nicht. Und das ist dann, glaube ich, auch der Grund, weswegen der Roman teilweise auch als schwarze Komödie betitelt wird. Das sind auf jeden Fall in die Irritationsmomente, die einen auch zum Lachen bringen können. Wie es halt immer ist, wenn so ein, ich nenne ihn jetzt mal sturer Mensch oder einfach ein sehr gefestigter Mensch eben auf andere Bilder trifft. Das kennen wir vielleicht auch von Molière.
Ja, also finde ich einen ganz guten Vergleich, weil da ja auch so Menschen sind, die, also was weiß ich, der eingebildete Kranke oder so, der doch an manchen Stellen recht unbeirrbar ist und so. Es prasselt auf jeden Fall viel von außen ein, und ich finde interessant, wenn wir jetzt zur Form gehen, wenn wir zum Schreibstil gehen, dass das Ende des Lebens auch einhergeht, in diesem Fall auf einer erzählerischen Ebene, mit dem Sammeln und mit dem Listen führen. Also wir haben ganz viele Passagen, wo Bilder gemalt werden durch einzelne Details. Also nebenan ist zum Beispiel gerade eine Hochzeit im Gange, durch die wir auch ein paar Mal so durchschweben. Ich finde ja schon, dass Jill oft so ein bisschen wie so eine Kamera funktioniert, dass sie vor allen Dingen ein Blick ist und noch gar nicht so furchtbar viel dann beurteilt oder wertet, weil sie ja vor allen Dingen eben Trost spenden möchte. Und wir haben ganz viel so Bilder sammeln. Hier ist die Hochzeit und da ist der Knopf am Hosenbund und da ist die Rede und da ist das Gläserklinken. Und das, finde ich, korrespondiert irgendwie ganz gut mit diesem Eindruck, den viele am Ende ihres Lebens haben, jetzt so Inventur zu betreiben, zurückzuschauen, was habe ich alles getan. Und wir sehen ja auch Listen die ganze Zeit in den Rechtfertigungen von Boone. Zum Beispiel lesen wir, glaube ich, dreimal oder so die Liste von den Reisezielen, zu denen seine Eltern reisen durften und so, weil das sind Erfolge von ihm. Hey, er hat seinen Eltern helfen können, er hat sich da hochgearbeitet und dann waren sie da und in London und im Heiligen Land, und das lesen wir ganz oft. Also diese Liste scheint schon auch ein wichtiges literarisches Mittel hier zu sein für Saunders, oder?
Auf jeden Fall. Das ist vielleicht auch nochmal mit der Form der Novelle, der vielleicht sogar fast schon Kurzgeschichte, die wir hier vor uns haben, begründet. Also einfach, dass man viel verdichten muss, dass man viel wiederholen muss. Es bekommt dadurch natürlich auch so ein bisschen lyrische Qualitäten. Also so die Grenze zwischen Lyrik und Prosa ist hier mal wieder fließend, wie so häufig, wenn wir hier kürzere Texte besprechen. Und natürlich ist es auch, ich bin dir sehr dankbar, dass du Jill gerade nochmal wieder erwähnt hast, diese doppelte Erzählperspektive ist natürlich auch wieder spannend, weil, wie du schon gesagt hast, sie funktioniert so ein bisschen als Kamera. Sie ist aber natürlich auch die Möglichkeit, dass wir hier überhaupt erzählen können, weil sie auf Boone raufblickt und dann in der klassischen dritten Person von ihm erzählen kann, gleichzeitig aber selber noch eine Erzählerin in der Geschichte ist. Also für Narratologen gibt es auch hier wieder einiges zu holen. Auch wenn ich mir da vielleicht fast noch ein bisschen mehr am Ende gewünscht hätte oder ein bisschen mehr Verwirrung, ein bisschen mehr Verschwimmung der Perspektiven.
Ja, diese spannende Multiperspektive von Lincoln im Bardo fällt hier irgendwie ein bisschen weg. Es ist schon auch eine sehr klare Welt und für das Jenseits von Saunders so ein bisschen zu aufgeräumt. Und ich finde vor allen Dingen, es sind sehr wenig eigene Sprachwelten um die Figuren orientiert. Die haben jetzt nicht ihre eigene Wortwolke. Sie sprechen alle sehr ähnlich, sie denken alle irgendwie ähnlich. Und was ich stilistisch irgendwie interessant fand, sind diese extrem kurzen Sätze, so eine fast abgehackte Sprache, die auch das, was eigentlich im Fluss eines Satzes möglich wäre, oft in 3 oder 4 Sätze zerteilt. Also ich habe die ganze Zeit das Gefühl gehabt, die Leute lassen so rhythmische Pausen. Vielleicht passt das zu deiner Beobachtung oder zu deiner Feststellung, dass es so eine lyrische Dimension hat. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, vielleicht die Leute ringen irgendwie nach Atem oder es ist irgendwie so eine seltsame Leere, die zwischen diese Sätze fällt. Alles fühlt sich manchmal so ein bisschen an wie im luftleeren Raum.
Ja, ich glaube aber genau das soll das auch sein. Also dieser Versuch eben ein Liminal Space irgendwie auch auf der schriftlichen Texturebene greifbar zu machen. Und du hast es ein Ring nach Atem genannt. Vielleicht ist es auch eher so der Kampf, also wirklich noch so einen Satz zu sagen, bevor man eben entschwindet. Weil wir ja auch noch nicht wissen, wie lange Boone sich da noch ans Leben klammern wird, und dann kämpft man eben um jeden Satz und macht sie vielleicht lieber kürzer, weil es könnte gleich schon vorbei sein. Und wiederholt dann eben auch mal ein bisschen was. So, weil es geht ja hier da auch irgendwie darum, die wichtigen Gedanken, die letzten Gedanken festzuhalten, auf die man sich dann besinnen möchte. Ich habe noch einen, Achtung, Achtung, populäre Theorie-Alarm. Ich habe noch einen populären Vergleich, wo ich dich fragen würde, ist das auch ein KI-Roman an irgendeiner Stelle? Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, vor so ein paar Tagen gab es einen Artikel, der bei Blue Sky geteilt wurde, wo man eben sah, dass Grammarly, dieser komische Rechtschreibdienst, der vor dem auf YouTube immer Werbung gemacht wird, mittlerweile auch mit toten AkademikerInnen gespeist wurde. Und jetzt theoretisch tote Harvard-Professoren deinen Text bewerten können und dir dazu Tipps geben können. Also man hat alle Texte, die sie geschrieben haben, eben in diese LLM gespeist, und in ihrem Sinne kann dir jetzt Professor, was weiß ich, Tipps geben, wie du dein Motivationsschreiben besser formulieren könntest. Also eine Art Konversation mit den Toten ist auf eine unfreiwillige Art und Weise möglich. Und das kam mir zumindest nur in den Sinn, wie er allgemein als ChatGPT und Co. aufkam, auch viel über die Spiritualität des frühen 19. Jahrhunderts geredet wurde, über Seancen und über Geisterbeschwörungen.
Ja klar, gab es nicht sogar so ein Projekt, wo man irgendwie mit einer KI Anne Frank reden konnte, hatten nicht verschiedene Museen immer solche. Ich weiß noch, dass mir ein guter Freund, der Lehrer ist, irgendwie so eine Aufnahme schickte, wie seine Klasse gerade mit irgendeiner historischen Figur aus der Geschichte sprach. sprach, die halt eben als KI vor ihnen stand. Und wenn du dich erinnerst, ich habe das Ganze auch eingeleitet mit einem Verweis auf OpenAI CEO
Sam Altman
tatsächlich. Also ja, ja, und das leuchtet mir schon auch auf irgendeine Weise ein, weil ich glaube, wir schon an dem Punkt sind, wo wir eine Idee haben, eine Vorstellung von, wir simulieren Menschen. Weil das haben wir natürlich auf irgendeiner Ebene in Literatur schon immer gemacht, oder? Also wir schreiben da die ganze Zeit von Menschen, die nicht mehr existieren und legen ihnen Sachen in den Mund, schreiben ihnen Gedanken zu und behaupten, ihr tretet jetzt in irgendeiner Form in Austausch mit ihnen. Also keine Ahnung, wenn Shakespeare über tote Könige schreibt oder sowas, über einen der Henrys oder sowas, dann ist das ja auch auf irgendeiner Ebene diese Art von Simulation, nur dass jetzt hier viel mehr behauptet wird, würde ich sagen, dass viel mehr behauptet wird, wir stehen wirklich im Austausch mit einer Reproduktion ihrer Gedanken. Und ich fand auch ganz interessant, dass Leute ja auch oft mittlerweile mit KI tatsächlich so Varianten von sich selbst produzieren, also ihren Sprachschatz, ihre Sammlung an Thesen so sammeln und damit dann irgendwie an Texten arbeiten. Das heißt, ich verstehe auf jeden Fall, wo du herkommst. Ich glaube, es ist nicht besonders explizit angelegt, aber es schwebt schon für mich darüber. Und wenn ich diese Bardo-Welten von George Saunders angucke, dann fühlen die sich für mich auch immer an wie so Matrix-Varianten, wie virtuelle Realität. Also dieses Sammeln von lauten, durcheinanderbrüllenden Stimmen irgendwie, das ist auch so eine Call-of-Duty-Lobby, wenn er da in Lincoln im Bardo schreibt, nur dass da jetzt halt irgendwie Abraham Lincoln um seinen Sohn trauert oder was weiß ich, keine Ahnung, so das, was in einer von den großen Städten in World of Warcraft irgendwie passiert. Das finde ich auf jeden Fall keinen abseitigen Vergleich, dass wir so eine bestimmte Vorstellung von Jenseitigkeit auf jeden Fall heute wahrscheinlich auch kurzschließen können mit dem, was wir so seltsam sammelnd Thesen, Welten, Ideen finden in manchen Filmen. Also ich denke immer an diesen großen Zivilisationsbruch von Film Space Jam 2, in dem irgendwie alle Warner Brothers Sachen so zusammenfinden. Und so ein bisschen ist dieses Jenseits bei ihm ja auch. Oder es könnte alles irgendwie so aufgefahren werden. Und ich stelle mir auch eine Welt vor, in der wir irgendwann halt tatsächlich, also ich habe ja eigentlich dieses Szenario schon beschrieben, in dem Leute ernsthaft hingehen und zum Beispiel, keine Ahnung, Madoff oder dann später Elon Musk als KI dann fragen so, glaubst du, du hast als lebender Mensch moralisch gehandelt? Also wir könnten diese Geschichte auf jeden Fall auch mit der KI von K.G. Boone erzählen.
Auf jeden Fall. Es ist ja nur auch spannend, dass uns Saunders am Ende sagt, diese Kommunikation, das bringt gar nicht so viel. Also beziehungsweise ist ja die Frage, kommt es nicht doch aus dir selber wieder raus? Also so, die Frage steht ja im Raum, ob diese Handlung, der Plot dieses Romanes wirklich passiert oder ob es tatsächlich alles so eine Art von Einbildung ist, eine Art von Rechtfertigung von Boone. Ich weiß nicht, ob ich dem ganz zustimme oder ob ich tatsächlich nicht besonders glaube, dass hier auch wirklich passiert, was passiert, aber die Möglichkeit steht im Raum. Und damit könnte er uns ja sagen, dass das, was wir mit der KI machen, am Ende eben auch nur auf uns selber zurückgeworfen wird. Also so, du brauchst dein Hirn, um da was reinzuprompten und auch um unbedingt was zu lesen. Und dann diesen Rückbezug auf die Fiktion, die du auch schon genannt hast. Also das Geschichten erzählen ist ja ein schönes Gegengewicht gegen Leute, die einem erzählen, dass sie nur noch Sachbücher lesen würden heutzutage, weil sie dann da alles über das römische Imperium lernen oder darüber, wie unser Grundwasser verunreinigt wird, was es natürlich nicht wird.
Ja, wir wissen natürlich auch, dass die Stoa ganz wichtig ist, also einfach stoisch sein. Ich habe 800 Bücher dazu gelesen und jedes davon war klüger als das davor. Das ist auf jeden Fall, finde ich, ein interessanter Zugang an das Ganze. Die Frage, die sich ja letztlich stellt, die du auch so implizit ja daraus mitgenommen hast, ist, können wir uns überhaupt selber überzeugen? Können wir selber anders werden? Ich finde, das findet auch eigentlich eine ganz schöne literarische Entsprechung, weil wir ja diesen Moment haben, wo immer wieder gefragt wird, wie früh müssen wir eigentlich ansetzen, um beim Ursprung zu sein. Ich weiß nicht, ob du dich an die genaue Passage setzt, aber da geht's irgendwie so Schritt für Schritt für Schritt immer weiter zurück, before that und es wird auch wieder diese Technik der Aufzählung von ihm halt irgendwie gebraucht und die Frage nach Determinismus, nach Ursprüngen, nach Prägung und so ist ja theoretisch ganz interessant. Ich weiß nur nicht, ob der Roman so furchtbar viel Spannendes neu dazu beizutragen hat, weil ich finde die Figur, die immer wieder am stärksten argumentiert dafür, dass der Mensch ja eigentlich immer ein Produkt seiner Umwelt ist, Jill, die ist nicht so argumentativ überzeugend, oder? Also diese Passage, die ich meinte, da steht dann likewise his ability to alter his ability to alter his abilities. Likewise his ability to alter his ability to alter his ability to alter his abilities and so on in perpetual series. Und ich habe das Gefühl, die Figuren, die auf diese Weise argumentieren für diese Endlosschleife, für diese hilflose Suche nach dem Ursprung unserer Identität, unserer Überzeugung, die haben nicht so furchtbar viel Spannendes zu sagen, während ich, sagen wir zumindest auf so einer emotionalen Ebene, auf der Ebene, wie er kämpft, das zum Beispiel bei einem Franzosen schon sehr viel besser verstehen konnte, was der eigentlich erreichen will, da ist sehr viel mehr Strategie und sagen wir es mal so, diese bösen, grausamen Schurken, die Mals, die dann auch irgendwie sich immer wieder selber aus ihrem Arsch reproduzieren, das ist auch ein oft sehr vulgärer Roman, also ich glaube, das ist auch ein Register, an dem Saunders große Freude hat, die sind zumindest unterhaltsam. Und Jill, diese seltsame Engels-, Todesengelsfigur, die dazwischen steht, mit der konnte ich am wenigsten anfangen. Wie ging das denn dir mit diesen verschiedenen Facetten der Diskussion und mit dieser Frage nach dem Determinismus?
Ich glaube, Jill hat ja noch die besondere halt, dass sie praktisch ihre eigene Reise noch durchmacht eigentlich, während sie versucht da Boone ja ins Jenseits zu geleiten. Sie ist eben die Art von Engel, sie ist in den letzten Momenten am Todesbett und sorgt für einen sanften Übergang. Und Jill leidet in Anführungszeichen darunter, dass sie aus Versehen umgebracht wurde. Also ihr Mann war Polizist und sie ist bei einer Autobombe gestorben, die eigentlich ihrem Ehemann galt mit 22 Jahren im Jahre 1976, glaube ich. Und
sie leidet an Willkür, an Sinnlosigkeit oder am Absurden der Welt im Endeffekt.
Genau, ich hatte so das Gefühl, dass bevor Jill, glaube ich, zu, sag ich mal, dieser Engelsform, die der Frenchman ist, werden kann, auch akzeptieren muss, also diese Willkürlichkeit akzeptieren muss, denn ihr großer Antagonist, der Mann, der sie in der Bombe umgebracht hat, hat sich vergeben. Also so, da heißt es dann eben nämlich, naja, das ist jetzt ja auch schon ziemlich viele Jahrzehnte her und er hat das einfach so lange im Hirn umgedreht, er hat es rationalized, wie wir Menschen eben sind, bis er selber der Gute seiner Geschichte war und er hat diese Tat eigentlich auch schon wieder vergessen. Also eigentlich ist es ja eine sehr schöne Doppelweggeschichte. Also schön, ne? Es ist eine sehr clevere Doppelweggeschichte zumindest, die uns hier erzählt wird, die zu dieser Grundthese zurückkommt, die sagt, es bringt eigentlich auch gar nichts, mit dir selber in Dialog zu treten, weil du kannst einen Menschen ermordet haben und wahrscheinlich in deinem Gewissen am Ende als der Gute rauskommen. Und ich glaube, Jill muss das akzeptieren, bevor sie, sage ich mal, so aufs nächste Engel-Level aufsteigen kann, auf dem der Frenchman dann vielleicht schon ist.
Ja, ist da letztlich dann so eine buddhistische Botschaft drin? Es geht ja auch viel um das Selbst und ich habe ja auch daraus irgendwie die These abgeleitet, vielleicht ist diese Hinwendung zum Buddhismus, der verspricht einem vom Selbst zu befreien, auch ein Befreien von Schuld, auch ein Wegwischen von Schuld irgendwie. Wenn man sich immer in Kontakt mit dem Kosmischen als Teil von allem sieht, dann ist man als Individuum wahrscheinlich auch deutlich weniger schuldig, sondern man trägt mehr so eine kollektive Menschheitsschuld. Und ich finde aber interessant, wie diese Doppelerzählung uns letztlich dazu führt zu sagen, nein, wir können nicht aus uns selbst raus, wir können nicht uns selbst von unseren Thesen abbringen, wir können nur schwerlich ein anderer sein. Und trotzdem habe ich nie das Gefühl, dass dieser Roman uns wirklich aus der moralischen Verantwortung entlässt, dass er sagt, ja, das ist auch alles gleichgültig, sondern ich glaube, er versucht irgendwie die Quadratur des Kreises, er versucht zusammenzudenken, eine Welt, in der wir bis zum gewissen Grad geformt sind, aber keine Form von Vorbestimmung, von Determinierung, von Vorformung uns davon entlässt, das Richtige zu tun. Yeah. Und wir haben ja auch diesen Moment, wo dann in der Nachwelt plötzlich die Fähigkeit zur Selbstverleugnung, zur Illusionierung von Boone abfällt und er sich plötzlich darum bemüht und plötzlich hofft, er kann doch noch was tun und es ist dann zu spät. Und das ist die einzige Strafe, die ihm vorgehalten wird. Der Punkt, dass man irgendwann merkt, ich kann jetzt nichts mehr gestalten, ich kann jetzt nicht mehr formen. Und das ist für den, der immer Macher, der immer Walter und Schalter war, wahrscheinlich auch eine Form von Strafe. Auch wenn das, was da im Jenseits existiert, natürlich was anderes ist als der Mensch, der vorher da war. Aber ich fand auf jeden Fall interessant, dass irgendeine Form von nicht bitterer Erkenntnis, aber von melancholischer, von trauriger ja. Erkenntnis doch noch auf ihn losgelassen.
Das finde ich sehr gut, dass du das gerade nochmal angefügt hast, weil bei dem, was ich vorher erzählt hatte, könnte man ja auch der Meinung sein, das wäre einfach ein nihilistischer Roman. Aber ich sag mal, deine Verbindung, die du zu Beckett und Sartre gezogen hast am Anfang, die passt ja irgendwie schon, weil es ist schon eher ein absurdes Stück als ein nihilistisches Stück oder ein trauriges Stück. Es ist eben diese Kreisbewegung, die du gerade auch schon beschrieben hast. Es geht eben einfach immer so weiter und Menschen vergessen, Menschen ignorieren, Menschen legen sich Dinge zurecht, sie vergessen ihre Ehefrauen, sie heiraten neu. Du musst damit klarkommen, dass du nur ein Kapitel im Leben eines Menschen warst, der für dich aber dein ganzes Leben war. Das sind schon die stärksten Momente dieses Romanes.
Ja, und ich denke dann auch, Jill hat ja auch keinen Anspruch darauf, dass wenn sie 1976 stirbt, dass er bis zu seinem Tod im Jahr 2023 an nichts anderes denkt.
Sicherlich, also, aber warst du nicht auch ein bisschen enttäuscht? Also oder so ein bisschen geplättet, als du das gelesen
natürlich.
Hast? Und dann, wie du gerade gesagt hast, setzt so dieser Nachdenkprozess bei einem. Man denkt sich so, ja, aber natürlich, du bist seit 40 Jahren tot. Was soll der Mann machen?
Ja. Das ist vielleicht auch einfach eine These. Vielleicht haben die Toten nicht so viel Anspruch auf die Gestaltung der Gegenwart. Klar, erstmal, sie können ja nicht so wahnsinnig viel tun. Alles, was sie tun können, ist vielleicht durch ihr früheres Werk, durch ihre Gedanken, Thesen, durch ihre Existenz irgendwie formen, was da ist. Aber das ist schon auch die Frage, weil das ist ja auch die Frage zum Beispiel von Tradition, wie viel schulden wir den Toten, wie viel schulden wir ihnen nicht zu vergessen, schulden wir ihnen eine Welt zu formen, die ihr Leid in irgendeiner Form mildert, weil ich meine, das war ja auch die Frage zum Beispiel so, können die Lebenden die Toten retten, die wir uns bei Han Kang gestellt haben in ihrem letzten Roman oder den sie auch bei ihrer Nobelpreisrede gestellt hat, und ich finde auch irgendwie interessant, wie resignativ der Roman da auf irgendeiner Ebene ist. Er entlässt niemanden aus der Verantwortung, aber er sagt auch, hey, vielleicht können die Toten wirklich nicht mehr viel tun. Es kommt der Punkt in unserem Leben, wo wir nicht mehr eingreifen können. Und das wirft uns wieder zurück auf das Handeln im Moment. Das wirft uns wieder zurück auf den Augenblick, in dem wir jetzt gerade existieren, auf die Existenz, auf das Dasein. Und in dieser Hinsicht ist es dann vielleicht doch wieder so ein lebensbejahender Roman, der einfach halt auch so einen appellativen Charakter hat, der sagt, alles, was ihr tun wollt, müsst ihr jetzt tun. Und klar, das ist einfach Memento Mori, wir wissen eigentlich alle um unsere Sterblichkeit, aber das heißt, weißt du, das ist immer so der Unterschied zwischen Wissen und Glauben. Also ich glaube, das ist auch wieder so, die eigene Sterblichkeit ist ja auch eine von den Sachen, die wir von uns fortschieben.
Auf jeden Fall. Und ich meine, da wurden noch mehr Romane drüber geschrieben als über das Sterben, also über das Fortschieben des Sterbens. Ich fand einfach zusätzlich nochmal auf einer sehr basalen Ebene einfach sehr angenehm, jetzt mal einen Roman zu lesen, in dem die Toten nicht unbedingt ins Lebendenreich wieder vordringen möchten. Denn ich habe mir kürzlich die gesamte Insidious-Reihe angeschaut, in der ja gefühlt jede Woche irgendwelche Dämonen aus dem Liminal Space, also aus der Unterwelt heißt es da bei James Wan, in unsere Welt eindringen wollen. Und man möchte diesen Dämonen irgendwann sagen, Jungs, lasst es doch einfach, es funktioniert doch nicht. Also so, macht euch doch gar nicht die Mühe. Also was heißt, macht euch gar nicht die Mühe, aber wendet eure Mühen doch mal auf etwas anderes auf. Und ich glaube, das ist sicherlich etwas, was in der westlichen Welt natürlich etwas besonderer ist, als vielleicht in Asien oder so, von freundlichen Geistern zu lesen, macht mich immer glücklich oder ist für mich immer irgendwie was Besonderes.
Ich finde auf jeden Fall interessant, dass aus Sicht der Toten oder zumindest aus der Sicht von einer Toten, nämlich von Jill, das frühere Leben fast so eine Unwirklichkeit bekommt. Sie setzt ganz viele Aspekte ihres früheren Lebens immer in Anführungszeichen, wenn sie darüber nachdenkt. Was ich einerseits irgendwie ganz schön finde, dass plötzlich unsere vermeintlich so fleischliche, physische Realität in Anführungszeichen gesetzt wird und etwas Unwirkliches bekommt. Aber ich fand es auf Dauer auch einfach visuell, so wenn man auf das Blatt guckt, sehr hässlich. Ich finde, das sah richtig scheiße aus mit diesen Anführungszeichen. Hatte ich das auch irgendwann so genervt mit diesen dauernden Anführungszeichen? Also ich fand das so ein bisschen anstrengend.
Ich gehöre zu den Menschen, die über einen guten Anführungszeichen-Gag immer lachen können, und meinetwegen könnte alles in Anführungszeichen gesetzt werden. Ich bin auch eine...
Ja, Gag. Ich hoffe, du hörst die Anführungszeichen.
Ich bin großer Fan von Anführungszeichen. Es gab mal so eine tolle Sammlung einfach von merkwürdigen Anführungszeichen. Ich glaube, das war sogar ein gesamter Instagram-Kanal. Da könnte ich mich drüber, jeden Tag drüber beurbeln. Da kommt so ein bisschen der Boomer in mir durch. So lustige Anführungszeichen. Da kriegst du mich immer mit. Es ist natürlich sehr, sehr offensichtlich alles, aber warum denn nicht? Also hier wird ja tatsächlich einfach versucht, auch auf der Textebene das andere herauszustellen. Und ich finde, Ambitionen können wir hier auch immer einfach mal loben. Vielleicht auch einfach, weil wir jetzt einfach zwei andere Romane davor gelesen haben, die nicht so wahnsinnig ambitioniert waren.
Andere sprachliche Spiele, wir haben schon über diese Dialoge, die in der Regel natürlich eben ohne Anführungszeichen vorgebracht werden und die auch oft so längere Stränge, Kaskaden fast ergeben. Gerade wenn dieses Wortwill-Duo von Mel G und Mel A da auftritt, haben wir manchmal ganze Sätze, ganze Seiten, wo das Ganze so drehbuchartig wird. Wie ging es denn mit diesen Passagen? Fandst du die beiden irgendwie unterhaltsam oder hast du das Gefühl, das war stilistisch irgendwie interessant? Was ist es gerade im Comedy, im Whose Line Is It Anyway, im Wortwill-Akt, dass irgendwie diese Art von bürokratischen Unholden, die die Welt vergiften, irgendwie sich widerspiegelt?
Ja, es ist ja so ein bisschen die Entsprechung vom alten Marley bei Scrooge eben. Und wird ja in der Muppets Weihnachtsgeschichte, werden sie tatsächlich auch von Waldorf und Stettler gespielt. Also ich möchte jetzt nicht in den Raum stellen, dass sich Saunders hier von der Muppets Weihnachtsgeschichte hat inspirieren lassen. Aber vielleicht ja doch. Die beiden Mels kamen mir gering genug vor, als dass ich mich jedes Mal über sie gefreut habe und über ihr Auftreten. Deswegen vielleicht auch ganz gut, dass es eben ein Kurzroman ist und dass diese Pointen nicht überstrapaziert wurden. Oder?
Ja, und ich finde diese Visualität, wenn plötzlich ein ganzer Raum mit Klonen von ihnen gefüllt wird, das ist einfach irgendwie ein cooles Bild, weil es erzählt irgendwie von dieser Welt von grauen Herren, von Anzugträgern da draußen, die sich irgendwie immer endlos multiplizieren und so die Nachrichtensendungen und die Talkshows irgendwie verstopfen. Und ich kann mir schon irgendwie vorstellen, dass die einfach aus dem Rektum des jeweiligen Vordermanns irgendwie gekrochen kommen. Das würde einiges erklären.
Ja, und sie auch irgendwie ein interessantes Bild, dass auch die Totenwelt an sich so ein bisschen brüchig ist. Also das ist immer noch weitergeht, sagen wir es so. Die Stabilität findet man irgendwo.
Es ist ein ständiges Ringen des Physischen mit dem Nicht-Physischen, oder? Gerade Jill wird ja irgendwie im Laufe des Romans irgendwie echter, lebendiger. Sie sagt sogar, okay, ich bin jetzt mehr Jill als die Elevation, mehr als das Gotteswesen. Und ich finde dieses permanente Wandeln zwischen Physis und Psyche oder Jenseits, zwischen Fleisch und Übernatürlichem irgendwie interessant. Also ich sehe da auf so einer visuellen Ebene so die ganze Zeit so ein Verwandeln, so ein Zucken. Und das würde ich sagen, das spiegelt sich vielleicht nochmal wieder im Wechseln am ehesten von so Erzählperspektiven. Also wir schalten ja auch manchmal auf einmal in die zweite Person Singular, du tust das. Und dann, also ich finde auf jeden Fall, in der Sprache wird auch immer so was Unstetes, so das Gefühl, dass man vielleicht durch den Boden fallen könnte, ausgedrückt. Das hat auf jeden Fall eine gewisse Qualität, die ich mochte.
Ja, ich meine, wir fallen viel durch Böden, wir fliegen viel durch Decken.
Zuletzt im Humor gab es dann Gags, die dir hängen geblieben sind. Ich fand einen, der ist so naheliegend, aber es macht irgendwie Spaß. Dann sagt er, also, if I'm being entirely transparent, und sie sagt, you are, ja, I said, entirely. Und diese Idee, ja, sie sind Geister und sie sind, Doppelbedeutung, aber es wurde irgendwie gut eingesetzt und ich finde, George Saunders gelingen schon auch hier und da immer wieder seine Pointen und so. Das kann man eigentlich nicht anders sagen, weil es gibt auch einmal, da spottet dann irgendwie, ich glaube, Boone über Jill und sagt, blown up in Indiana. Ja. Und diese Vorstellung, am trivialsten Ort der Welt irgendwie in die Luft gesprengt zu werden, das war schon irgendwie witzig. Also da musste ich auch ein bisschen mit ihm über Jill lachen und ich hoffe, Jill konnte auch ein bisschen über die Absurdität dieses Absehens lachen, weil das ist ja auch echt bescheuert, von irgendeinem Typen, der deinen Ehemann Lloyd sprengen will, so weggebombt zu werden. What a way to go.
Ja, und ich meine, das ist ja auch, sage ich mal, das Sentiment der Jill-Figur. Ich mochte den Anfang auch noch, als Boone der Meinung ist, dass diese Geister alle Hirngespinste wären und versucht, sein Mental Training zu benutzen, um die Geister zu vertreiben und dann zu merken, ach Mist, die sind ja wirklich da. Oder sind sie's? Fragezeichen. Also vielleicht auch so ein bisschen Inception, Extraction, Defense, die hier noch mit eingebaut wurde. Wir sind sehr mit den Referenzen um uns werfen dieser Folge. Aber es ist ja auch mal okay. Das zeigt, dass wir nicht in einem luftleeren, in einem Totenreich leben, sondern uns mit der Welt beschäftigen und offen in sie hinausgehen.
An dem Moment, als Boone auf einmal plötzlich sehr stark anfängt, Jill zu beschimpfen, dachte ich auch, okay, wir sind hier auch so ein bisschen in dieser über die Jahre gewachsenen Kübler-Ross-Literatur, oder? Also wir gehen auch die verschiedenen Phasen der Trauer durch, aber vielleicht nicht ganz in derselben Konsequenz, nicht in demselben Rhythmus, wie das manchmal passiert, aber da ist auf jeden Fall auch diese Abwägung von Wut und Verhandeln und Denken und so. Also das war auf jeden Fall auch eine Schablone, die man über das Ganze
Das ist ein sehr spannender Gedanke, den du gerade hast, weil es ist eigentlich ja interessant, dass die Boone-Figur Jill nicht mit eigenen Vorstellungen vom Tod konfrontiert. So, oder nicht, sage ich mal, sie damit konfrontiert, dass er die Five Stages of Grief kennt oder sowas. Was halt andere komödiantische Auseinandersetzungen mit dem Tod gemacht haben. Das ist vielleicht nur ein Gedanke, dass Saunders es hier nicht gemacht hat. Vielleicht, weil es ihm auch schon so auserzählt war.
Na gut, ich meine, die Frage ist halt, ob Jill einfach auch eine limitierende Perspektive ist. Also das finde ich nämlich die Frage so, okay, warum nimmt man eine Hausfrau aus dem Jahr 1976 aus Indiana, die noch nicht so furchtbar viel erlebt, gesehen hat und die vielleicht auch nicht viel mehr zu bieten hat als Empathie? Naja, klar, weil man möchte, dass Trost letztlich das Wichtigste ist, weil man auch so eine starke Sympathie hat, einfach für den Zugang, der nicht wertend und abwägend ist. Ich frage mich nur hier und da, ob das nicht auch so eine, weißt du, ob das so
eine simple Perspektive ist?
Ob es nicht vielleicht einfach zu simpel ist, ob es nicht eine fast kindliche Perspektive ist. Und ich finde das immer nicht so toll, wenn mir Romane eine bestimmte Art von Reflexion nehmen, indem sie einfach sagen, ja, wir zeigen das Ganze ja aus der Sicht eines Naivlings, einer Naivling, und das finde ich immer so irgendwie so eine Selbstbeschränkung, die mir so ein bisschen unbehaglich erscheint. Aber gut, ich fand sie jetzt nicht katastrophal, wir kommen ja auch viel aus ihr raus, ich fand sie jetzt nur nicht den allerspannendsten Zugang, auch wenn ich verstehe, welche Funktion sie erfüllt.
Nächste Woche bleiben wir bei Frauen. Wir lesen einen Roman namens Sommer der schlafenden Hunde von Laura Dürrschmidt, der, sage ich mal, aus dieser junge weibliche Autorinnen-Bubble auch schon einiges im Zuspruch bekommen hat. Julia Joost und Mascha Unterleberg haben sich lobend geäußert. Und wir ja vielleicht auch. Es wird ein Coming-of-Age-Roman im weitesten Sinne, glaube ich. Es geht um Lena und Tries, zwei Freundinnen, die ihr Leben zusammen verbringen. Beziehungsweise es geht um das Ende der Schulzeit und dann so um das Wechsel zum Erwachsenensein. Also ein gefundenes Fressen für mich eigentlich. Und Lukas, du hast gesagt, dass es dir bisher auch ganz gut gefällt. Nach den ganzen Männern kommen jetzt mal ein paar Frauen bei uns dran.
Ich habe jedes Mal, wenn ich ihren Namen gelesen habe, Tries draus gemacht. Aber ansonsten fand ich es interessant bislang.
Bis nächste Woche.
Tschüss.